Geht beim Bitcoin jetzt wirklich noch mehr? Du kennst sicher auch dieses Problem, denn einen wird jetzt richtig schwindelig bei der Höhenluft und die nehmen Gewinne mit und die anderen, die werden jetzt erst so richtig gierig. Keine Sorge, ich erkläre dir in diesem Video, wie man jetzt rational vorgeht, was wirklich zählt beim Bitcoin und was ich jetzt mache. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute geht's endlich mal wieder um das Thema Bitcoin. Viele von euch haben schon drauf gewartet. Ich hoffe, ihr habt richtig Lust drauf und lasst mir einen Daumen nach oben da. Bin sehr gespannt auf euer Feedback dann auch heute. Jetzt starten wir gleich mal durch. Ich habe schon seit vielen Jahren Bitcoin, habe zum ersten Mal 2017 gekauft, habe letztes Jahr auch ordentlich aufgestockt und jetzt werde ich nochmal etwas aufstocken. Aber in diesem Video geht's heute um mehr. Meine Kursziele, was erwarte, erhoffe ich mir, dann aber auch wann würde ich verkaufen oder auch nachkaufen, das werde ich dir beantworten. Das dann natürlich, was spricht für Bitcoin im Jahr 2025 und eine Form von Wert, die viele, glaube ich, entweder noch nicht verstanden haben oder noch unterschätzen. Und jetzt legen wir los. Ganz kurz für alle, die es noch nicht wissen oder dann vielleicht neu auf dem Kanal sind, die können natürlich auch gleich mal ein Abo dalassen. Was ist eigentlich meine Strategie, meine Investmentstrategie? Schauen wir mal ganz kurz drauf. Ich fahre eine klassische Core-Satellite-Strategie, also ich habe einen soliden Kern aus ETFs, ganz klassisch, ganz langweiliges Weltportfolio. Dann also Satelliten, Gold und Silber, natürlich Einzelaktien, dann auch noch bin ich investiert über ETFs in Rohstoffe und auch über ETFs in Kupferaktien. Dann habe ich natürlich ein bisschen Cash und auch noch ganz, ganz wenig in Anleihen und dann habe ich als Satelliten auch Kryptos. Ich habe ETH, also Ethereum, da relativ wenig drin. Da habe ich auch schon ewig nichts mehr gekauft, habe letztes Jahr alles auf Bitcoin gesetzt, das war auch richtig. Da habe ich ungefähr gerade knapp 7% macht das meines Depots aus und da habe ich ein Ziel, eine Zielmarke von 10%. Jetzt ist die Frage, wie geht die Reise weiter? Schauen wir mal auf eine Projektion hier, die andeutet, wo es hingehen könnte. Da liegt jetzt die Erwartung für Dezember 2025 bei $170.000 und das ist jetzt eigentlich relativ moderat. Bis hier Dezember 2030 wären es dann $300.000. Ihr kennt sicherlich auch, wenn ihr euch mit Bitcoin beschäftigt, Plan B und seine ja berühmten Modelle hier, Stock to Flow und hier dieses bunte Chartbild haben sicherlich schon einige gesehen. Er erwartet da schon deutlich mehr, erwartet für dieses Jahr vor allem steigende Kurse, dazu gleich mehr. Und vom Stock-to-Flow-Modell, wenn wir da mal hochgehen, ja, das ist natürlich eine sehr große Abweichung. Da kann es dann natürlich mittelfristig hochgehen auf bis zu 1 Million, aber natürlich auch dann nur auf 250.000. Da sind natürlich sehr große Abweichungen, wenn wir mal hier von diesen 500.000 so ausgehen und dann mal ordentlich nach unten abzinsen sozusagen, dann wäre aber auch kurz- bis mittelfristig sicherlich eine Range von 200 bis 250.000 drin. Ist das realistisch? Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Stand jetzt gerade steht der Bitcoin bei knapp $101.000. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen aufstocken, beziehungsweise habe das gerade schon gemacht am Dienstag, Vollständigkeit halber, am 7. Januar. Jetzt ist es ungefähr mittags rum, habe ich ein bisschen homöopathisch noch mal aufgestockt. Und jetzt ist die Frage, wann würde ich richtig dick nachkaufen? Und da schauen wir jetzt mal drauf. Ich bin ja ein großer Fan des Pyramidisierens, auch bei Aktien und ETFs natürlich. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Denn auch in einem Bitcoin-Bullenmarkt kann es zwischenzeitlich mal 20% oder 30% runtergehen. Das ist nicht sicher. Man sollte mit dem Einstieg, wenn man rein will, nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Aber es ist auf jeden Fall realistisch, dass es mal einen ordentlichen Rücksetzer gibt. Und so würde ich, wichtig, das ist keine Anlageberatung, dieses Video dient nur zur Information. Und ich sage, was ich mit meinem Geld mache. Also ganz wichtig, alles, was ihr aus diesem Video ableiten solltet, macht ihr zu 100% auf eigenes Risiko. Jetzt schauen wir mal drauf, wie würde ich nachkaufen? Wenn der Bitcoin um 10% fallen würde, das Geld, was jetzt bei mir bereit liegt für Bitcoin, dann würde ich 10% investieren. Das wäre jetzt ungefähr so bei 92.000. Wenn er um 20% fallen würde, so bei 82.000, würde ich 20% meiner Bitcoin-Cash-Reserve investieren. Wenn er um 30% fallen würde, dann wären wir ungefähr so in der Range bei $68.000. Dann würde ich 50% investieren. Wenn er um 50% tatsächlich fallen sollte, hier bei 54.000, würde ich nochmal 20% investieren. Und wenn es wirklich einen Crash geben sollte, um 70% oder vielleicht sogar noch mehr, also wenn er unter $30.000 fällt, ja, dann würde ich sicherlich schauen, dass ich vielleicht ein bisschen Cash entweder woanders frei mache oder ob dann vielleicht, wenn es soweit ist, Cash da ist, was ich dann investieren würde. Jetzt habe ich euch gerade die Einstiegsmarken gezeigt für den Bitcoin und die Frage ist, wie kann man das noch genauer definieren? Da hilft mir ein Tool wirklich sehr weiter dabei. Das werde ich euch gleich detailliert zeigen. Und da landen wir schon bei einer Frage, die mir ständig gestellt wird. Mario, wo kaufst du eigentlich Bitcoin? Und meine Antwort darauf lautet bei Bitpanda. Tatsächlich habe ich zum ersten Mal in meinem Leben 2017 Bitcoin bei Bitpanda damals gekauft und es ist auch heute für mich die beste Option. Vor allem besonders spannend gerade eine Innovation bei Bitpanda, nämlich Bitpanda Fusion, und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und da sind wir auch schon drin bei Bitpanda Fusion. Ihr seht jetzt hier den Bitcoin. Hier seht ihr die ganzen Paare und da gibt's sehr, sehr viel zur Auswahl. Natürlich, wir bleiben jetzt einfach mal beim Bitcoin. Hier seht ihr schon den Chart und da hilft es dann natürlich sehr, sehr weiter, wenn ich hier rauszoome. Ich kann natürlich hier sehr fortgeschritten alles Mögliche einzeichnen, zum Beispiel meine Fibonacci Retracements. Und warum jetzt hier rund um die 92.000? Ja, weil hier natürlich eine markante Unterstützung ist. Bitpanda Fusion könnt ihr euch vorstellen wie einen neuen Krypto-Broker, der aber einfach über Bitpanda benutzt werden kann, über das Konto. Ihr braucht kein neues Konto, ihr habt es gerade gesehen, das ist integriert, funktioniert gerade nur über die Desktop-Version, wird aber bald auch mobil verfügbar sein. Und was macht das Ganze jetzt so innovativ und attraktiv, vor allem für euch? Ganz einfach, es fließt von sämtlichen wichtigen Kryptobörsen sehr, sehr viel ein. Die Orderbücher, die Preisdaten, und so ist das Ganze natürlich hoch liquide und vor allem geht es darum, die besten Preise für die Nutzer zu erzielen. Das ist ganz, ganz wichtig und vor allem sehr attraktiv ist das Ganze, wenn ihr aktive Trader seid, denn wenn ihr aktiver werdet oder aktiv seid, dann lassen sich so auch die Gebühren drücken. Und wie nutzt man das jetzt konkret? Schauen wir uns mal an, wie ich das bei Bitcoin mache. Wir gehen jetzt hier einfach mal auf Limit, machen einfach mal 0,001 als Beispiel, geben jetzt die 92.000 Dollar ein. Wir lassen jetzt hier mal die Startpunkte außen vor und dann ist das Ganze auch schon erledigt. Ja Leute, Vertrauen ist bei mir das Wichtigste und bei Krypto natürlich sowieso und deswegen setze ich auf Bitpanda. Ich habe super Erfahrungen gemacht mit dem deutschsprachigen Support. Es ist auch BaFin lizenziert, es erfüllt alle europäischen Sicherheitsstandards und natürlich jetzt auch bei Bitpanda Fusion ganz wichtig, das ist alles auch sicher verstaut. Bitpanda Storage, also Cold Storage, sehr, sehr wichtig. Man kann ganz bequem einzahlen. Ich habe heute auch nochmal über PayPal einbezahlt, geht super schnell und einfach. Ich habe sehr viele Kryptowährungen und bei Bitpanda ist es auch sehr überzeugend, wenn wir jetzt hier mal uns das Beispiel anschauen. Im Vergleich zu vielen anderen Kryptobörsen schneidet Bitpanda gerade als Gesamtpaket sehr, sehr gut ab. Jetzt hier mal im Beispiel, zum Beispiel im Vergleich zu Kraken. Wenn ihr jetzt kostenlos ein Konto bei Bitpanda eröffnen wollt, dann findet ihr dazu meinen Link unten in der Beschreibung. Jetzt kommen wir zum Status Quo. Wo stehen wir gerade beim Bitcoin? Und da kommen wir immer wieder an einer Sache nicht vorbei. An den Staatsschulden, vor allem die US-Staatsschulden. Ja, die machen immer neue Rekorde. Hier können wir auf die Schuldenuhr schauen. Jetzt haben wir schon die 36 Billionen geknackt. Die Antworten in den letzten Tagen und Wochen waren auch relativ eindeutig. Ich will jetzt hier nicht den Zusammenbruch der USA ausrufen oder das Ende des Dollars. Darum geht's nicht. Aber die Schulden sind natürlich schon ein maßgeblicher Faktor. Die Anleiherenditen sind in den letzten Wochen stark gestiegen um rund 100 Basispunkte und das, obwohl die Fed ja zuletzt die Zinsen, die amerikanische Notenbank sogar gesenkt hat um 100 Basispunkte. Also das ist schon eine kritische Sprache des Marktes. Gold ist nahe Allzeithoch, Bitcoin ist auch nahe Allzeithoch, hat sich jetzt zuletzt wieder über die 100.000 Dollar gerafft nach oben und ist mittlerweile schon das siebtgrößte Asset der Welt. Da können wir hier mal drauf schauen. Gold ist immer noch auf Platz 1, dann kommen Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, aber dann kommt auch schon Bitcoin und dahinter Saudi Aramco und Silber. Und Silber hat Bitcoin ja jetzt schon ganz schön abgehängt. Und jetzt schauen wir mal auf die Wertdebatte. Was verleiht Dingen eigentlich Wert und vor allem Bitcoin? Und da will ich gleich auf eine entscheidende Sache hinaus. Schauen wir mal auf die Standarddinge, die Sachen Wert verleihen. Natürlich klar, Nutzen. Wofür geben Leute Geld aus für ein Auto, das sie von A nach B bringt? Es kann natürlich ein Nutzen sein, es kann auch Vergnügen sein, wenn ich einfach für etwas Geld ausgebe, weil ich es haben will. Tauschmittel, klar. Fiat-Geld hat ja streng genommen keinen Wert, aber natürlich hat es einen Wert, weil wir es überall benutzen können, weil es ein Tauschmittel ist, weil es anerkannt ist und natürlich auch eine gewisse Rechtssicherheit des Staates genießt, wie auch immer. Prestige, Luxus, klar, kann auch Wert verleihen. Ein Grundbedürfnis, Essen ist dann natürlich auch ein Nutzen, hätte man auch zu Nutzen dazu zählen können, oder ein Dach über dem Kopf und natürlich Knappheit, zum Beispiel bei Gold oder auch bei Bitcoin. Schauen wir mal drauf. Knappheit können wir uns, glaube ich, darauf einigen, trifft auf Bitcoin zu. Grundbedürfnis würde ich jetzt mal sagen, eher nicht. Prestige kann man so sehen, wenn man ein Holecoiner ist, das sind ja nicht so viele auf der Welt, kann man nur als Prestige sehen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht der entscheidende Punkt. Nutzen, klar, Bitcoiner sagen, natürlich, Bitcoin hat einen sehr wichtigen Nutzen. Was der Nutzen ist, da scheiden sich die Geister. Ist es ein Wertspeicher? Ist es dann doch ein Zahlungsmittel? Ich glaube, beim Nutzen, es hat einen Nutzen, aber da, glaube ich, ist so ein bisschen differenzierter. Und es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, naja, braucht eigentlich kein Mensch. Und Tauschmittel, Rechtssicherheit, ja, natürlich, das ist es, das funktioniert. Die Frage ist, kann es als sehr generelles Tauschmittel, als Währung funktionieren? Ich glaube, das ist so ein bisschen umstritten. Das ja ist vielleicht auch eine Frage, die reiche ich gerne an euch weiter. Aber ich will jetzt gar nicht drauf rumreiten, sondern ich will jetzt zu einem Punkt kommen. Das sind die Klassiker, die wir immer gerne diskutieren. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, was Bitcoin, glaube ich, sehr viel Wert verleihen kann. Und das haben vielleicht viele noch nicht so auf dem Schirm. Und jetzt kommen wir zum Skispringen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Mensch, Lochner, jetzt dreht er komplett durch. Nee, es ist ein perfektes Beispiel. Vielleicht habt ihr es vor kurzem mitbekommen in den Medien. Da wurde heiß diskutiert, denn wir sehen es hier, ein männlicher Skispringer, Vierschanzentournee, wenn man die Qualifikation geschafft hat. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, ob bestanden oder erster, ist auch wurscht. Auf jeden Fall, ein Skispringer hat 3.000 Franken bekommen und eine Skispringerin hat sich beklagt, dass sie ein Duschgel bekommen hat. Das ist natürlich ein relativ großer Unterschied. Jetzt will ich gar nicht auf eine Gerechtigkeitsdebatte hinaus. Das kann man gerecht oder ungerecht finden. Das ist jetzt wurscht. Ich will nur auf eine Sache hinaus. Was verleiht Dingen Wert? Warum kriegen zum Beispiel Fußballer so verdammt hohe Gehälter? Natürlich, weil sie was können, was nicht jeder kann. Aber das würde auch eigentlich nichts bringen, wenn sich keiner dafür interessiert. Wert verleiht Dingen, wenn man mit Dingen sehr viel Geld verdienen kann. Und zwischen den beiden steht was? Ja, das Interesse der Zuschauer. Für die männlichen Skispringer interessieren sich offenbar viel mehr Menschen. Das heißt, ich kann mit Sponsoren und TV-Geldern und Co. viel mehr Geld verdienen. Das ist ganz einfach. Und das ist sozusagen das, was dazwischen steht. Und beim Bitcoin haben mittlerweile auch sehr viele gemerkt, dass man damit sehr viel Geld verdienen kann. Natürlich Wall Street oder auch BlackRock. BlackRock ist ja mittlerweile fast schon ein Bitcoin-Liebhaber geworden. Das haben wir letztes Jahr auch schon besprochen. Da hat BlackRock ja Bitcoin als Unique Diversifier abgefeiert, also als einzigartigen Diversifizierer. Und es ist noch nicht lange her, wenige Tage. BlackRock sagt jetzt auch, dass 2% Bitcoin eine ja vernünftige Range werden für eine Asset Allocation. Vor wenigen Tagen haben sie ein Paper veröffentlicht und da sagen sie ganz klar, Bitcoin habe einen Platz in Multi-Asset-Portfolios, und wenn man 1-2% beimischen würde bei einem klassischen 60-40-Portfolio, dann wäre das ungefähr so ein ähnliches Risikoprofil, wie wenn man jetzt Aktien, Tech-Aktien von den Magnificent Seven beimischt. Also BlackRock ist weiterhin, würde ich sagen, ganz klar in der Kommunikation. Also Bitcoin ist für BlackRock mittlerweile ja ein ernstzunehmendes Asset und ist schon auf einer Stufe, kann man sagen, oder zumindest ja schon mit Aktien und Co. angekommen. Und das ist natürlich gigantisch. Wenn Wall Street merkt, da kann man Geld damit verdienen, dann hat so ein Asset wie Bitcoin natürlich einen ganz anderen Stellenwert. Das ist klar und es macht natürlich viele Sachen wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher. Zum Beispiel ein Verbot wird dadurch viel, viel unwahrscheinlicher, weil natürlich die Schmerzen und viel, viel größer wären und der Widerstand, dass es in der Bedeutungslosigkeit versinkt, wird dadurch auch unwahrscheinlicher, weil einfach viel mehr und viel wichtigere Player Interesse haben, dass Bitcoin eben ja nicht in der Bedeutung verschwindet. Und es ist auch interessant, welche ja, Kreise das mittlerweile zieht. Zum Beispiel hier, Allianz kauft MicroStrategy Anleihen. MicroStrategy, wissen ja die meisten von euch, die kaufen, ja, Michael Saylor, der CEO, sehr, sehr viel Bitcoin haben sie schon und er kauft ja immer weiter. Und hier Deutschlands größtes Versicherungsunternehmen Allianz hat Berichten zufolge Wandelanleihen von MicroStrategy im Wert von 2,6 Milliarden US-Dollar gekauft. Also da sieht man schon, ja, Bitcoin ist da schon in sehr vielen Bilanzen drin und zieht immer weitere Kreise. Jetzt ist die Frage, was geht noch für Bitcoin? $100,000, das war ja die magische Marke, dann sind wir vor kurzem ja weiter nach oben gebrettert und dann gab es erstmal einen leichten Dämpfer. Hoffnung machen vor allem Zyklen und Liquidität, auch im Jahr 2025. Hier können wir mal draufschauen, Raoul Pell, der hat das ja alles hier immer sehr gut analysiert und hier sehen wir mal, wenn der ISM über 50 ist. Und da sind wir jetzt gerade oder zuletzt schon reingelaufen sozusagen. Dann ist das in der Vergangenheit sehr bullisch gewesen. Wenn der dann irgendwann mal einen Peak erreicht, dann war das eher mal ein Zeichen zu verkaufen. Aber da sind wir eben noch lange nicht. Und sehr interessant, wenn wir uns den GMI Total Liquidity Index anschauen und das mal den Bitcoin-Zyklen zuordnen und das einteilen eben in Frühling, Sommer, Herbst und Winter, dann sehen wir, dass wir jetzt im Jahr 2025 noch nicht im Winter sind, sondern erst im Herbst. Das Ganze kann sich vielleicht ein bisschen nach links verschoben haben, kann man natürlich diskutieren, durch die ETFs zum Beispiel, durch diesen Liquiditätsschub, das mag sein, aber dass wir im Winter jetzt schon sind, ist auf jeden Fall eher unwahrscheinlich. Und ihr seht's, in der Vergangenheit war der Herbst ja schon nochmal etwas, wo es steil nach oben geht. Also diese Zyklen sind natürlich keine Garantie, das ist klar, aber bei Bitcoin zeigen sich solche Zyklen schon viel, viel deutlicher als jetzt bei anderen Assetklassen, Aktien oder sonst was, und das macht auf jeden Fall Hoffnung bullisch für steigende Kurse in diesem Jahr. Und gerade mittel- bis langfristig ist natürlich die Frage, wo stehen wir jetzt bei Bitcoin? Ich glaube schon, viele sind jetzt auf den Zug aufgesprungen, aber da ist sicherlich auch noch viel Luft nach oben. Wir haben in den letzten Videos immer über die sogenannte S-Curve gesprochen. Ich glaube, man kann sie vielleicht nicht gleichsetzen mit dem Internet, aber wenn man das einfach mal trotzdem ins Verhältnis setzt, wie tief wir da noch sind bei der Adaption, also wenn Bitcoin sich da gut weiterentwickelt, ist da sicherlich noch viel Luft nach oben. Hier können wir auch mal draufschauen auf diesen typischen Zyklus. Das gibt's ja auch für Innovationen gerne. Hier seht ihr es, wie sich das typischerweise entwickelt. Auch dafür gibt es natürlich keine Garantie. Vor kurzem hat das jemand gepostet und meinte, wir sind jetzt hier unten bei der Media Attention. Also demnach würde es jetzt erst dann richtig nach oben durchschießen. Ja, da bin ich auch auf eure Meinung gespannt. Wo seht ihr uns da gerade stehen bei Bitcoin? Ich glaube, wir sind schon ein bisschen weiter oben. Ich glaube schon, dass wir jetzt über Media Attention ein bisschen hinaus sind. Ich würde schon ein bisschen weiter oben auf der Kurve einordnen vielleicht, aber ganz oben, da glaube ich, sind wir noch lange nicht. Und jetzt kommen wir natürlich zum zweiten entscheidenden Faktor, neben Liquidität, neben Zyklen, Momentum und Co., das Thema Politik, Regulierung. Und Trump wird ja am 20. Januar das Amt bekleiden. Er wird eingeführt als US-Präsident. Ich glaube, das wisst ihr, dass Trump sich im Wahlkampf klar pro Bitcoin positioniert hat. Und jetzt ist die große Frage, wann wird er ist verkünden, und zwar diese strategische Bitcoin-Reserve. Da fiebern viele Bitcoin natürlich drauf hin, auf den 20. Januar. Ob das kommt, ist die Frage. Was schon mal Hoffnung macht, der Kryptobefürworter Paul Atkins, der wird ja Vorsitzender der SEC. Also da sieht man schon einen ganz klaren Richtungswechsel, Stimmungswandel von Kritikern zu Befürwortern hin. Und die Frage ist, gibt es diese Bitcoin-Reserve noch in diesem Jahr? Ich kann es euch nicht sagen. Wainwright zum Beispiel schätzt die Wahrscheinlichkeit für dieses Jahr auf 60%. Ja, ich glaube, das ist vielleicht ein ganz fairer Wert. Vielleicht können wir dem Ganzen ein bisschen mehr geben, aber ich würde mich jetzt auch nicht drauf versteifen. Trotzdem, es gibt natürlich viel Hoffnung. Hier sehen wir ein vor wenigen Tagen gepostetes Bild. Hier Michael Saylor mit Eric Trump, und er hat dazu geschrieben: Zwei Freunde, eine Passion, Bitcoin. Und die entscheidende Frage ist ja nicht nur, wird Trump das machen, werden die USA das machen, sondern was kommt da noch? Und das ist natürlich eine berechtigte Annahme, dass Trumps Bitcoin-Reserve, wenn die kommt, vielleicht kommt sie auch ein bisschen später, aber wenn wir mal davon ausgehen, sowas in dieser Art wird kommen, könnte das natürlich einen Domino-Effekt auslösen. Zum Beispiel Simon Gerowitz, der ist CEO von Meta Planet, das gilt ja vielen so ein bisschen als japanisches MicroStrategy. Der sagt, wenn das kommt, dann würden asiatische Länder und Japan sicherlich unmittelbar folgen. Auch natürlich eine Spekulation, aber es ist klar, wenn die USA das machen, dann hat das natürlich eine gewisse Sogwirkung, eine Vorbildfunktion, oder man kommt dann eben unter Druck, weil es dann vielleicht in anderen Ländern heißt, ja, wollt ihr jetzt da nicht mitziehen? Das ist natürlich völlig klar. Cynthia Lummis, die ist ja mittlerweile auch bekannt geworden, republikanische Senatorin aus Wyoming, die wirbt ja lautstark für die strategische Bitcoin-Reserve, und ihr Gesetzentwurf sieht ja vor, dass die USA schrittweise 1 Million Bitcoin erwerben sollen. Also das wird auf jeden Fall spannend, und vor allem wird es spannend, ob andere Länder dann vielleicht mal aus dem Nichts kommen und sagen, ah ja, wir haben schon Bitcoin gekauft oder wir haben da schon was in der Schublade. Das kann natürlich dann auch nochmal einen richtigen Schub geben. Und selbst in Deutschland, auch wenn der Weg da sicherlich noch sehr weit ist, selbst in Deutschland ja, hat man Bitcoin ja jetzt schon ein bisschen entdeckt. Man kann vielleicht auch sagen, die FDP ja, muss ja irgendwas tun, ist richtig unter Druck. Lindner hat jetzt letztens auch für eine Kryptowährungsreserve plädiert. Jetzt kann man das Ganze abtun, aber es ist halt mal in der Diskussion und es wird Bitcoin mit Sicherheit nicht schaden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn selbst in Deutschland da schon drüber diskutiert wird, das hätte man sich, glaube ich, vor ja, 2, 3, 4 Jahren auch noch nicht so vorstellen können. Das spricht auch dafür, wie sehr Bitcoin jetzt da schon im Mainstream angekommen ist oder wie stark sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Und wo geht's jetzt hin? Kursziele hier. Wainwright hat das Kursziel vor kurzem angehoben auf 225.000, von 145.000 auf 225.000, dass das in diesem Jahr noch drin ist. Und natürlich die Gründe liegen auf der Hand, haben wir gerade schon besprochen, die historischen Preiszyklen, dann natürlich die Erwartung, dass das regulatorische Umfeld besser wird, dann natürlich auch noch die ETFs. Also die Gründe, glaube ich, die liegen relativ klar auf der Hand. Und jetzt ist die Frage, wie geht man weiter vor? Man muss ja immer unterscheiden, kurzfristiger, wie tradet man da vielleicht und wie will man langfristig agieren? Also, was ich mal vorab schicken kann, ich würde jetzt niemals bei Bitcoin komplett rausgehen, ich würde jetzt niemals alle meine Bitcoin verkaufen, auch wenn sie jetzt in 2 Wochen auf 200.000 steigt. Denn man muss sich ja klar machen, wo kann der Weg langfristig hingehen? Es gibt ja diese Prognose zum Beispiel von Fanek auf 3 Millionen US-Dollar bis 2050. Solche Prognosen sind immer sehr mit Vorsicht zu genießen, gerade wenn es auf 25 Jahre geht. Aber trotzdem muss man sich mal die Frage stellen, was hat man mit Bitcoin vor und wo kann er in 10 oder 20 Jahren stehen? Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, wenn man sich über Kaufen oder vor allem Verkaufen Gedanken macht. Und wann würde ich jetzt Gewinne mitnehmen? Jetzt mache ich es noch nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt sogar noch mal leicht aufgestockt. Wenn es zurückgeht, habe ich ja besprochen, würde ich nachkaufen. Wenn es jetzt weiter steigt, wann würde ich verkaufen? Also sagen wir so, ab 150.000 Dollar würde ich dann auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Oder Stand heute würde ich mal so sagen, 20% sicherlich mitnehmen. Bei 200.000 Dollar dann vielleicht so ja 30% nochmal, dass ich dann ungefähr das, was ich jetzt habe, sozusagen den Bestand dann halbieren würde, wenn sich das Ganze jetzt ungefähr verdoppelt, aber alles würde ich niemals verkaufen und da muss er natürlich auch bewerten, wie lang dauert das jetzt, wie ist das Ganze bis dahin passiert, wie hat sich's entwickelt, das fließt dann natürlich auch nochmal in die Bewertung ein, aber das wären jetzt mal so meine groben Marken, 150.000, 200.000, wenn es dann noch weiter steigt, muss man das Ganze nochmal neu bewerten und natürlich auch die Zyklen, also natürlich, wenn es dann gegen Jahresende geht und wir sind, sage ich mal, bei 150 oder 200.000, dann muss man natürlich solche Zyklen und Liquidität und Co. auch dann bewerten und dann würde ich wahrscheinlich schon mal etwas verkaufen. Kommen wir noch kurz zu den Risiken, denn das sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Wichtig nochmal, keine Anlageberatung und ihr macht alles auf eigenes Risiko. Und Bitcoin, auch wenn das eine tolle Geschichte ist, eine tolle Entwicklung, es ist natürlich nach wie vor hoch riskant. Es ist auch hoch volatil. Das ist völlig klar. Und wir schauen mal auf mögliche Risiken. Und natürlich würde Bitcoin auch betroffen sein, wenn wir jetzt eine heftige Rezession, eine Weltwirtschaftskrise oder irgendeinen externen Schock erleben. Natürlich könnte das bei Bitcoin auch hart ins Kontor schlagen, genauso wie natürlich bei Aktien und Co. Quantencomputer könnten einiges verändern, da kommen wir gleich noch dazu. Dann theoretisch kann es natürlich einen neuen Rivalen zu Bitcoin geben. Finde ich jetzt schon deutlich unwahrscheinlicher, das Risiko. Die Begrenzung auf 21 Millionen könnte fallen, auch gleich noch was dazu. Verbot durch Staaten, natürlich, man kann es nicht ausschließen, ist für mich aber mittlerweile auch sehr unwahrscheinlich geworden. Und dann gibt es natürlich noch solche Ausreißer wie, es gibt dann doch irgendwo einen Fehler im System oder Satoshi, da haben ja auch schon viele Experten darauf hingewiesen, das könnte theoretisch auch möglich sein, dass sich er als böse herausstellt. Das sind aber natürlich jetzt wirklich so, ja, man könnte schon, Black Swans sind es nicht, weil es auf dem Radar ist, aber es wäre dann natürlich schon etwas sehr, sehr Außergewöhnliches und schon eher etwas Unwahrscheinliches. Das Thema Quantencomputer kocht ja hoch in den letzten Tagen und Wochen, vor allem weil Alphabet da etwas vorgestellt hat. Die Quantencomputing-Aktien, alle, die in diesem Bereich sind, Rigetti, D-Wave, die gehen ja durch die Decke. Zum Beispiel hier jetzt auch eine spannende Schlagzeile, Solana schützt sich vor Quantencomputern. Und natürlich ist das schon eine Frage, kann es da Probleme geben? Ja, die kann es natürlich geben. Worst case wäre, dass ein öffentlicher Schlüssel irgendwie durch Transaktionen bekannt wird und dann könnten die Quantencomputer da theoretisch ran und dann könnte das natürlich eine Katastrophe werden. Aber ich zitiere dazu mal den Blocktrainer, was er auf hier Blocktrainer auf der Seite geschrieben hat. Googles Fortschritte mit dem Willow-Chip, der mehrere physische Qubits zu einem stabileren logischen Qubit Bit kombiniert, markieren zwar einen wichtigen Meilenstein, aber sie stehen noch am Anfang. Um die Sicherheit von Bitcoin ernsthaft zu bedrohen, wären Quantencomputer mit Millionen stabiler, fehlerkorrigierter Qubits erforderlich. Eine technologische Herausforderung, die wahrscheinlich noch viele Jahre oder gar Jahrzehnte dauern wird. Also ich glaube, für dieses Jahr wird das wahrscheinlich jetzt die Bitcoin-Party eher nicht sprengen. Und dann natürlich noch die Frage, ja, einigt man sich irgendwann darauf, dass es vielleicht doch mehr als 21 Millionen Bitcoins werden. Das ist natürlich theoretisch möglich und BlackRock hat vor kurzem davor gewarnt, dass das nicht in Stein gemeißelt sei. Es gibt keine Garantie, dass es nicht mehr als 21 Millionen Bitcoin geben wird und man kann das ja so sehen, es ist quasi eine ausgemachte Sache, ein Konsens, dass es das nur gibt, aber theoretisch ist das natürlich auch möglich. Es ist sehr viel Spekulation natürlich, aber es ist natürlich nicht unmöglich. Das sind auch solche Sachen, die sollte man auf dem Schirm haben. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen, euch hat's weitergeholfen. Ich bekomme einen Daumen nach oben und natürlich unbedingt den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Meinen Link zu Bitpanda findet ihr unten in der Beschreibung und ja, ich freue mich sehr auf euer Feedback. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal.